Ihr Lieben, wer war denn von euch am Himmelfahrtstag in einem Gottesdienst? Ja, drei zähle ich. Immerhin. Die meisten Baptisten lassen Himmelfahrt aus. Es sei denn, sie sind Delegierte bei Bundesrat. Denn da wird der Gottesdienst gemeinsam in Kassel gefeiert und neuerdings auch online, während der Zugfahrt möglich, so habe ich es gemacht. Himmelfahrt ist ja auch ein schwieriges Thema. Lukas schreibt, eine Wolke nimmt den Auferstandenen hinweg und transportiert ihn wie einen Fahrstuhl in den Himmel. Mit unserem heutigen Weltbild ist das nur schwer zu kombinieren. Ein Kollege in einem Predigtforum hat versucht zu berechnen, wo Jesus denn wohl nach 2000 Jahren wäre, wenn er mit einer konstanten Fahrstuhlgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde weitergeflogen wäre. Völlig bekloppter Gedanke, aber er wäre ungefähr beim Mars. Naja, das ist natürlich Blödsinn. Himmelfahrt bedeutet etwas anderes. Der Auferstandene ist bei Gott angekommen. Seine Erscheinungen unter Menschen haben aufgehört, und zwar für immer. Jesus ist für uns nicht mehr greifbar. Darauf hat Jesus seine Jünger vorbereitet und ihnen gesagt, der Heilige Geist wird für euch da sein, wenn ich weg bin. Wir haben es gerade gehört, es ist gut für euch, wenn ihr mich nicht mehr habt, dann bin ich nicht mehr begrenzt auf eine kleine Anzahl von Menschen, sondern unbegrenzt für alle da. Der Heilige Geist. Die Heilige Geistkraft hört man heute oft und ich finde das ganz gut, denn das hebräische Wort für Geist, Ruach, ist tatsächlich weiblich. Vater und Sohn sind schon männlich, also bitte, die Heilige Geistkraft darf gerne auch weiblich sein, auch wenn das natürlich nur grammatikalische Geschlechter sind. Gott ist weder Mann noch Frau, das sollte uns auch klar sein. Jesus ist weiterhin bei denen, die er um sich gesammelt hat, seit 2000 Jahren um sich gesammelt hat, als die Heilige Geistkraft. Aber erst ab Pfingsten und das ist nächsten Sonntag. Heute ist der Sonntag ex Audi und der steht für die Zwischenzeit, für orientierungslose Zwischenzeiten im Leben. Die früher gespürte Gottesliebe, Gottes Nähe ist vorbei, was anderes ist noch nicht da. Kennt ihr solche Zeiten? Ist das nicht gerade auch so eine Zeit? Die Welt ist in der Krise, die Kirchen sind in der Krise, vielleicht ist privat oder beruflich auch nicht alles top. Wo ist Gott? Gibt's den noch? Hat er mir was zu sagen? Oder sie? Wir hören heute einen wunderschönen Text dazu aus dem ersten Buch Samuel. Der ist auch aus einer Zwischenzeit, dieser Text. Aber da gibt's einen, der ist empfänglich für neue Wege der Kommunikation zwischen Gott und Menschen. Hören wir mal auf 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 10. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und in jenen Tagen war das Wort des Herrn kostbar. Schauungen waren nicht häufig. Und eines Tages, als Eli an seinem Ort schlief, seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, er konnte nicht mehr sehen, und die Lampe Gottes noch nicht erloschen war und Samuel im Tempel des Herrn schlief, wo die Lade Gottes war, da rief der Herr Samuel und dieser sprach, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging und legte sich schlafen. Der Herr aber rief nochmals, Samuel. Und Samuel stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht. Und noch war ihm das Wort des Herrn nicht offenbart worden. Und wieder rief der Herr Samuel zum dritten Mal. Und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da begriff Eli, dass es der Herr war, der den Knaben rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Und wenn er dich ruft, so sprich, rede Herr, denn dein Diener hört. Und Samuel ging und legte sich schlafen an seinen Ort. Und der Herr kam, stand da und rief wie schon zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, dein Diener hört.
Was
was hier erzählt wird, ist wirklich lange her. 3000 Jahre reichen nicht. Es gibt noch keine Könige in Israel. Jerusalem ist noch eine kanaanäische Stadt. Die Bundeslade wird in Schilo aufbewahrt, etwa 30 Kilometer nördlich von Jerusalem. Dort hatte die Stiftshütte nach der Wüstenwanderung Israels ihren festen Platz gefunden. Später scheint es dort einen kleinen Tempel gegeben zu haben. Den betreute der alte Priester Eli. Eli hatte zwei Söhne, Hophni und Pinchas. Die waren auch Priester in Schilo, aber sie machten ihren Job nicht gut. Sie bereicherten sich an den Opfergaben, den die Menschen zum Tempel brachten, damit das Gott geopfert würde, und auch von sexuellem Missbrauch an Tempeldienerinnen ist die Rede. Die Religion war in der Krise. Das Wort des Herrn war kostbar in jenen Tagen, steht da. Man kann auch übersetzen, es war selten. Das ist dasselbe Wort. Zu Mose und Josua hatte Gott noch recht viel gesprochen. Aber jetzt ist er still geworden. Immerhin, die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Vielleicht ein ewiges Licht, das die Priester immer am Brennen halten sollten, als Symbol für Gottes Gegenwart. Bei dem alten Eli lebte der junge Samuel. Seine Mutter Hanna, die Frau des Elkana aus Rama, hatte einst in Schilo um einen Sohn gebetet. Sie hatte gelobt, diesen Sohn, wenn es ihn dann geben würde, Gott zu weihen. Und tatsächlich, sie wurde schwanger und wie versprochen weihte Hanna ihren Sohn Samuel dem Herrn. Das heißt, sie ließ ihn im Tempel vom Priester Eli erziehen und zum Priester ausbilden. Wie alt Samuel war, als sich die kleine Szene zutrug, die wir eben gehört haben, wissen wir nicht. Die Maler der vergangenen Jahrhunderte haben sich den sehr unterschiedlich vorgestellt, wie ihr sehen konntet. Ein Kind oder Jugendlicher. Ich finde das irgendwie ein bisschen tröstlich, dass es auch in grauer Vorzeit Phasen gegeben hat, in denen die Religion in der Krise war. Früher war nicht alles besser. Und die Menschen waren nicht alle frommer. Das religiöse Fachpersonal hat auch früher schon böse Verfehlungen sich zu Schulden kommen lassen. Trotzdem hat Gott den Laden nicht dicht gemacht und sich nicht zurückgezogen. Er hat sich einen gesucht, der mit frischem Anfängergeist gesegnet war und mit dem er etwas Neues beginnen konnte. Ein Kind oder einen Jugendlichen. Ich finde das sehr ermutigend. Wir sehen die Kirchen auch heute in der Krise. Die Kirchenaustritte sind seit Jahren auf Rekordniveau. Es wird eher mehr als weniger. Auch unser Bund schrumpft, haben wir gerade wieder in Kassel gehört. Was wächst, sind neocharismatische Gruppen. Und in denen geschieht leider auch viel Unanständiges. Davon hat der Podcast Toxic Church gerade viele Menschen aufgerüttelt. In den letzten Wochen ist das gelaufen. Der alte Richtungsstreit zwischen Bibeltreuen und Liberalen ist weiter in vollem Gang, als würden wir das nie hinter uns bringen. Und wo ist Gott? Hat er dazu auch etwas zu sagen? Oder sie? Gott hat etwas zu sagen. Er wählt sich dafür einen, der in seiner Nähe ist, ohne dass er es eigentlich merkt. Samuel schläft im Tempel, ganz dicht bei der Bundeslade, dem heiligsten Ort in Israel. Sie wird später im Jerusalemer Tempel stehen, im Allerheiligsten, und nur einmal im Jahr wird der Hohepriester zu ihr dürfen. Bei der Bundeslade konzentriert sich nach dem Empfinden Israels die Gegenwart Gottes in ganz besonderer Weise. Aber man kann jahrelang daneben leben und daneben schlafen, ohne etwas zu bemerken. Auch das finde ich irgendwie tröstlich. Es ist kein menschliches Versagen, Gott nicht zu hören und zu spüren. Man kann jahrelang in den Gottesdienst kommen, man kann jahrelang in der Bibel lesen und beten, ohne die Stimme Gottes ein einziges Mal gehört zu haben. Das liegt nicht in unserer Macht. Gott entscheidet selber, wem er sich zu erkennen gibt und wann er das tut. Bei Samuel tut er das nicht, während er im Tempel dient. Er spricht ihn an während der privatesten Zeit, die er hat, nämlich im Schlaf. Es ist trotzdem nicht verkehrt, im Gottesdienst das Reden Gottes zu erwarten. Wir leben ja nach Pfingsten. Aber wir können Gott nicht darauf festlegen, wann und wo er uns anspricht. Samuel erlebt das Reden Gottes in zunehmender Intensität. Er lernt das regelrecht. Erst ruft der Herr ihn, steht im Text, dann ruft er seinen Namen und beim dritten Mal ruft er seinen Namen zweimal. Samuel hat damit nicht gerechnet. Deswegen läuft er zu Eli, bis er merkt, oha, hier ist was anderes im Gange. Nach dem dritten Anruf bricht unser Predigttext ab. Man will natürlich gerne jetzt wissen, ja, was sagt er denn nun? Worum geht's denn? Es ist nichts Erfreuliches. Es ist auch nichts für Samuel, was ihn selber betrifft. Gott sagt ihm ein Gerichtswort über die Söhne Elis. Und das möchte er am liebsten gar nicht gehört haben. Er erzählt es Eli auch nicht. Eli muss darauf dringen und darauf bestehen, dass er ihm das bitte sagt, was er da gehört hat. Und er hört es sich dann an, Samuel sagt es, und er merkt, das kommt wirklich von Gott. Und ich denke, das ist gut, dass er das sagen muss und dass ein älterer Erfahrener darauf hört und schaut, hast du dir da irgendwas zurechtgelegt oder eingebildet? Aber er spürt, das kommt von Gott. Was lernen wir daraus am Sonntag, ex Audi? Zum einen, Unrecht wird bemerkt und zieht Konsequenzen nach sich. Das hat auch ex Audi-Chef Stadler verstanden und ein Geständnis abgelegt, in der Hoffnung, nicht ins Gefängnis zu müssen für seine Abgasmanipulationen. Aber Eli versucht keinen Deal mit Gott. Er nimmt das Gottesurteil hin, er verhandelt nicht. Und er macht sogar seinen Dienst weiter, als wäre nichts geschehen. Irgendwie auch beeindruckend. Und Samuel, er wird zum Propheten ausgebildet, weiterhin von Eli. Und er wird zum Richter über sein Volk. Es ist die Zeit der Richter. Er hört weiter die Stimme Gottes und die Worte, die Gott ihm gibt für Israel. Später wird Samuel es sein, der Israel davor warnt, einen König über sich zu setzen. Er wird dann trotzdem erst Saul und später David zum König salben. Samuel hatte keine leichte Rolle. Seine Nähe zu Gott, das war nicht in erster Linie seelische Wellness für ihn selbst. Er bekam unbequeme Worte und unbequeme Aufträge von Gott. Er wurde Gottes Sprachrohr für sein Volk. Irgendwie anders, als man sich das wünscht und vorstellt, wenn Gott zu einem redet. Hörendes Gebet ist heute ein beliebtes Thema. Beim Bundesrat in Kassel gab es einen Workshop dazu. Wir hatten auch schon zwei hier in der Gemeinde, ein dritter ist in Planung. Ich frage mich, ob das auch nur eine weitere Welle einer als Lifestyle verstandenen Christlichkeit ist. Oder sucht Gott tatsächlich heute wieder Menschen mit einem Anfängergeist, wie Samuel, die bereit sind, auf ihn zu hören? Das würde ich mir wünschen. Menschen, die vielleicht in Kirchen und Gemeinden aufgewachsen sind, ohne jemals Gottes Stimme gehört zu haben. Will er der Krise in den Kirchen begegnen, indem er junge Menschen sucht, jung an Jahren oder jung im Herzen, denen er sich offenbaren kann? Und werden sie nicht enttäuscht sein, diese jungen Menschen, wenn sie keine Botschaften für ihr persönliches Leben bekommen, sondern unbequeme Wahrheiten aussprechen müssen, die der Gemeinschaft gelten, in der sie leben? Natürlich leben wir nicht im Jahr 1100 vor Christus. Es ist einiges passiert seitdem. Im Hebräerbrief heißt es, nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hatte durch die Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet durch den Sohn. Jesus Christus ist das Wort Gottes, das wir heute alle hören können und sollen. Und er hat seinen Jüngern verheißen, dass sein Geist weiter zu ihnen sprechen wird und sie in alle Wahrheit führen wird. Und nämlich nicht nur ein paar wenige, sondern Männer und Frauen, Alte und Junge, Herren und Diener, wie es im Buch Joel heißt. Unsere Ausgangslage ist besser als die von Samuel. Aber es ist auch wahr, dass Gemeinden heute überaltern und ihre Lampen verlöschen. Jedes Jahr wird beim Bundesrat bekannt gegeben, welche Gemeinden sich aufgelöst haben, auch dieses Jahr wieder. Wir haben unseren Präsidenten hier an dieser Stelle zur 175-Jahr-Feier sagen hören, dass ein Drittel der Bundesgemeinden es nicht schaffen wird, mittelfristig zu überleben. Auf der anderen Seite sind Gemeinden und Kirchen im Aufwind, die junge Menschen anziehen, durch Musik, durch Sprache, Atmosphäre, durch Lifestyle, durch Professionalität. Gott denkt vermutlich nicht konfessionell, sodass wir entspannt sein können, was die Zukunft der Christenheit angeht. Aber Gott denkt inklusiv, was die Altersgruppen in seiner Kirche angeht. Samuel lernt bei dem alten Eli, auf Gottes Stimme zu hören. Eli hört sie nicht mehr. Aber er lehrt Samuel, was er tun muss, wenn es wieder ruft. Eli wirft Samuel nicht raus, der Alte, den Jungen, als er anfängt, ihn mitten in der Nacht mit seinen Sinneseindrücken zu nerven. Er wirft ihn auch dann nicht raus, als er ihm Tod und Gericht ankündigt. Andererseits geht Samuel nicht weg, der Junge, von dem Alten. Er geht nicht weg von Shiloh, als er merkt, dass er der Einzige ist, der hier Gottes Stimme hört. Die beiden bleiben beieinander, der Alte und der Junge. Das wünschte ich mir auch heute, dass die Alten die Jungen anleiten, auf Gottes Stimme zu hören, selbst wenn Gott zu ihnen schon lange nicht mehr gesprochen hat. Dass sie es ertragen, wenn die Jungen unbequeme Wahrheiten aussprechen, die sie von Gott gehört haben, Wahrheiten, die ihrer Gemeinschaft gelten. Dass sie weiter ihren Dienst tun, bis ihre Zeit gekommen ist. Dass sie dankbar sind, dass Gott doch noch redet, wenn auch zu anderen. Und von den Jungen wünschte ich mir, dass sie bleiben. Dass sie den Laden nicht aufgeben. Die Lampe Gottes ist noch nicht verloschen. Woanders ist es nicht unbedingt besser. Manchmal ist es woanders sogar gefährlich. Ich bin immer noch erschüttert über das, was ich in diesem erwähnten Toxic Church Podcast gehört habe. Der ist gerade auf Platz 67 in den Top 100 in Deutschland. Nicht nur Religion, sondern insgesamt. Das macht eine Welle. Zwei Journalisten haben über die australische Hillsong-Kirche recherchiert, die auch in Deutschland aktiv ist und besonders über ihre Lieder bekannt ist. Die singen wir auch. Sie haben unangenehme Dinge herausgefunden. Beim Bundesrat saß ich mit einigen Kolleginnen und Kollegen zusammen, die haben erzählt, was ihre Kinder oder Bekannte von ihnen in anderen Systemkirchen, so kann man die wohl nennen, und Colleges aus Australien, der Schweiz und den USA erlebt haben. Da ist ganz bestimmt nicht alles schlecht, die machen vieles gut und sehr richtig. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber die Söhne Elis haben es dort leicht, Schaden anzurichten in den Seelen junger Menschen. Das muss auch gesagt werden und muss genauso aufgedeckt werden wie die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche. Auf dem Bundesrat habe ich in diesem Jahr so viele junge Menschen wie noch nie erlebt. Ich habe mich richtig gefreut. Erst war ich irritiert, dass ich so wenig Leute kenne. Dann habe ich gemerkt, das sind alles junge Leute. Was machen die beim Bundesrat? Die waren doch nie da. Aber sie sind da. Die waren auch da an den Mikrofonen bei den Aussprachen. Sie ringen darum, da zu bleiben, den Laden nicht aufzugeben. Und sie fragen die Theologiestudenten, die dort in großer Zahl waren, warum 20% der Absolventen aus Elztal seit 2005 aus dem Dienst gegangen sind. Und sie überlegen miteinander, was ist falsch, was kann man tun dagegen, damit wir nicht aus dem Dienst gehen müssen. Da ist ein neuer Anfängergeist zu spüren gewesen, der hat mich total beglückt. Ex-Audi ist der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, die Zwischenzeit zwischen dem alten Vertrauten, das vorbei ist, und dem neuen Unbekannten, das noch nicht zu sehen ist. So empfinde ich auch unsere Zeit. Der Ukraine-Krieg markiert laut Olaf Scholz eine Zeitenwende. Das Weltgefüge hat sich verändert. Vieles ist vorbei, was wir als gegeben angesehen haben. Und es ist noch nicht klar, was kommt. Auch in der christlichen Welt ist vieles vorbei, was wir als gegeben angesehen haben. Die christliche Welt driftet auseinander an Themen wie Homosexualität, Abtreibung, Schriftverständnis und Kreuzestheologie. Wo finden wir Orientierung? Wir müssen zurückkehren zum Kern unseres Glaubens. Oder was heißt zurückkehren? Den haben wir doch. Ihn sehen, ihn wahrnehmen, ihn reden lassen. Zur Bundeslade im Allerheiligsten. Die steht für Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Für uns Christen tritt Jesus an die Stelle der Bundeslade. Er ist gekommen und gestorben, um Versöhnung zu bringen. Versöhnung mit Gott und zwischen Menschen. Versöhnung war auch das Thema des Bundesrates. Und zum Schluss möchte ich euch mein Highlight erzählen von diesem Bundesrat. Am Freitagabend hat sich das zugetragen, dieses Highlight, und zwar abseits des offiziellen Programms. Nach einem langen Sitzungstag und vielen Begegnungen waren alle schon kaputt und müde und dachten, ach, nicht noch was. Aber ja, wir haben es ja verabredet, nämlich ein Gespräch zwischen Vertretern des Vertrauensrates und der geistlichen Gemeindeerneuerung. Der Vertrauensrat, das ist das Gremium, in dem Vertrauenspastoren der Landesverbände sind und ein paar Bundesvertreter. Und die geistliche Gemeindeerneuerung, kurz GGE, das ist einfach gesagt, sind das die Charismatiker in unserem Bund. Und zwischen dem Vorsitzenden des Vertrauensrates und einem Kollegen aus der GGE hatte es zuvor einen Austausch per E-Mail über theologische Fragen gegeben. Man hat festgestellt, man ist sich hier nicht eins und man will aber im Gespräch sein und bleiben. Und so kam es dann auch. Wir haben erstmal angefangen, ein bisschen Positionen hin und her auszutauschen. Kritisch, aber respektvoll. Aber irgendwann wurde es persönlich. Eine Frau aus dem Vertrauensrat hat unter Tränen gesagt, wie sehr es sie verletzt, wenn man ihr den Glauben abspricht, weil sie bestimmte Aussagen der Bibel nicht oder nicht mehr wörtlich nehmen kann. Da war so ein Moment des Schweigens, denn das kam aus tiefstem Herzen. Und dann hat ein Mann von der GGE ebenfalls sehr bewegt gesagt, wie sehr es ihn verletzt, wenn man ihm vorwirft, im Mittelalter stehen geblieben zu sein, weil er bestimmte Aussagen der Bibel wörtlich nehmen will. Beide haben ihr Herz gezeigt in diesem Moment. Und beide Seiten haben in diesem Moment verstanden, hier geht es nicht um Sachfragen, hier geht es um Menschen. Jede und jeder hat seine eigene Glaubensgeschichte. Und wir sollten einander zuhören, wie wir dorthin gelangt sind, wo wir gerade sind. Es ist ein Weg, auf dem wir eine bestimmte Position haben und es geht immer weiter, in welche Richtung auch immer. Am Ende war die Stimmung eine andere, als das ausgesprochen war. Und ich habe das Gefühl gehabt, da hat Gott gesprochen. Durch das, was diese beiden da von sich gezeigt haben, hat Gott geredet. Und wir haben miteinander das Motto des Bundesrates erfahren, dich schickt der Himmel, Versöhnung erleben. So lautete das Motto. Ich hoffe, dass wir jetzt vorsichtiger und respektvoller miteinander umgehen werden. Darum geht es ja, dass wir die Verschiedenheit aushalten und beieinander bleiben. Die Alten, die Jungen, die Liberalen, die Konservativen, dass wir das Verschiedene aushalten und geduldig auf das Reden Gottes warten, zu wem auch immer er noch spricht. Amen.